Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Willkommen zu einem österlichen Best-of. Highlights aus den letzten Monaten mit Shanli Anwar.
Und Till Opitz. Wir waren unter anderem beim Handwerkerkurs von Moraya Kraft. Sie bringt Männern bei, wie man Frauen glücklicher machen kann. Anatomie-Crashkurs inklusive.
Das ist ja eigentlich das, die Klitorisperle, die man bei der Frau, wenn man von außen guckt, sehen kann. Und der ganze Rest, die Klitoris-Schenkel, die Klitoris-Schwellkörper, die liegen halt im Inneren.
Außerdem haben wir noch Transmann Linus Giese gesprochen. Er bloggt regelmäßig über seine Erfahrungen in Berlin.
Ich merke, dass ich manchmal so irgendwie als auch ungnädig oder anstrengend wahrgenommen werde, weil es mir dann eben nicht nur reicht, dass Menschen sagen, schön, wir akzeptieren das, sondern dann auch irgendwie zum Beispiel sowas sage wie, aber bitte verwendet meinen alten Namen nicht mehr oder ich mag nicht die Formulierung, dass ich früher mal eine Frau war.
Spannendes Gespräch, das und noch viel mehr Highlights in diesem Osterspecial.
Ein hoppeliges Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
How to Finger, Handwerkerkurse für Männer. Die bietet Moraya Kraft in der Nähe von Lübeck an für Männer.
Das Ganze ist eine Art Nachhilfekurs in Sachen weibliche Anatomie und Fingertechnik. Gelernt wird er mit Hilfe eines Plüschmodells.
Er streicht von oben nach unten die Klitoristäler aus und er geht immer unten aus dem Kontakt raus und setzt oben wieder an.
10 solche Techniken kann man da an einem Abend lernen. Da geht es vor allen Dingen um langsame Berührungen, sagen die Jungs, die da waren.
Wirklich diese Berührung in aller Ruhe durchzugehen. Ich fand es spannend zu sehen, wie groß diese Schwellkörper eigentlich sind, anhand dieses 3D-Modells, was ich da gesehen habe. Das habe ich so noch nie gesehen.
Die Kurse werden von der Gesundheitspraktikerin und Sexualcoach Moraya Kraft geleitet. Und ich habe sie gefragt, was die Idee hinter den Kursen ist.
Die Idee hinter dem Handwerkerabend bzw. auch den Handarbeitsabenden ist einfach, den Menschen neue Ansichten zu geben. Einmal über das eigene und auch über das Fremde oder das andere Geschlecht. Und so für mehr Entspanntheit und Freude im Umgang miteinander zu haben.
Das heißt, die Idee auch bei den Handwerkerabenden ist so ein bisschen Entschleunigung?
Entschleunigung, genau. Und einfach entspannter zu sein, wenn ich den Intimbereich meines Partners, meiner Partnerin berühre, weil ich immer wieder feststelle, also auch wenn Menschen zu mir in die Praxis kommen, es gibt einfach eine Unsicherheit und aus dieser Unsicherheit heraus kommen wir in eine Art, ich mache einfach oder ich tue einfach irgendwas. Der andere feedbackt eventuell nicht oder zu wenig und dann kommt von ganz alleine diese Geschwindigkeit da rein, die dann im Endeffekt für diese 3-5 Minuten sorgt. Und wenn man sich entschleunigt und die Geschwindigkeit da einfach rausnimmt, weil man Sicherheit hat in der Art und Weise, wie berühre ich und vielleicht auch noch 10 verschiedene Techniken, wie kann ich denn das Genital meines Partners oder der Partnerin berühren, dann bin ich viel ruhiger und automatisch bin ich entspannter und ich lasse mir viel mehr Zeit dabei. Und diese längere Zeit wirkt sich einfach auf den Genuss aus.
Mhm. Wir haben eben schon so ein paar Einblicke gehört. Wie läuft das ab? Man kommt da an und dann?
Genau, erstmal kommt man an und dann gibt es natürlich erstmal ein bisschen Smalltalk und zum Warmwerden und zum Ankommen. Und ich erzähle ein bisschen von mir und über meinen Werdegang, wo ich herkomme und wie ich mir diese Techniken auch angeeignet habe und eben selbst auch oft angewendet habe, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, sodass ich eben auch einen persönlichen Erfahrungsschatz dahinter habe. Und
du
das
hast
jetzt
auch eine
nicht
Ausbildung
nur
als Tantra-Masseurin, muss man dazu sagen.
Genau, richtig. Und daher kenne ich die Techniken, also kannte die auch schon, bevor ich diese Kurse angeboten habe und habe diese persönliche Erfahrung dazu und kann eben auch immer noch so ein bisschen Background-Info geben, wie Mann und Frau auf die ein oder andere Technik eben auch ansprechen oder reagieren.
Und dann?
Dann mache ich ganz gerne ein Brainstorming miteinander und frage mal so in die Runde, wie nennen wir sie denn? Also Vagina oder Vulva oder Joni kommen dann, ne? Ich sammle dann und habe meistens einen Flipchart in der Nähe, wo ich dann diese Begriffe sammle und wir uns einfach darauf verständigen, dass es einen einheitlichen Namen für den Abend gibt.
Das heißt, es geht auch wirklich um die ganze Größe, die innerliegenden Teile der weiblichen Sexualität?
Genau. Also wenn wir das Genital der Frau gesamt betrachten, sprechen wir ja von der Vulva, da ist sowohl der Vaginalkanal als auch die Klitoris mit gemeint und wie wichtig das Zusammenspiel von der äußeren und der inneren Berührung auch ist, um die Schwellkörper, die ja letztlich im Klitorisgewebe sitzen, auch zu ihrer vollen Größe heranwachsen zu lassen. Dann gibt es ein Handout mit 12 Techniken. Wir starten ganz, ganz simpel mit so einem Relax-Griff, wo man einfach nur die ganze Handfläche über die Vulva, über die Klitoris legt und einfach nur in Stille hält und gemeinsam atmet. Das führt auch nochmal dazu, dass man selber eben nochmal runterfährt. Atem ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Was sind denn so klassische Fragen, mit denen die kommen oder die vielleicht auch immer wieder kommen?
Also es ist ganz häufig eine Verwunderung, wenn sie erstmal sehen, wie ich diese Stoffvulva berühre, dass sie sagen, oh, also mit welcher Zartheit, mit welcher Achtsamkeit, mit welcher Langsamkeit man das tun kann, selbst an einem simplen Stoffmodell. Und ansonsten ist häufig die Frage nach dem ersten Aha-Effekt, wenn ich mit meinem 3D-gedruckten Klitorismodell eben die Größe der Klitoris gezeigt habe und dass da eben auch Schwellkörper drin liegen, die eben erweckt werden wollen und das ein bisschen schwieriger ist bei der Frau als beim Mann, weil es eben innen liegt und nicht nach außen ragt, dann ist es eben wirklich häufig so, dass sie sagen, wow, was, so groß, ja und nur erzähl mal und wie kommen wir denn an die Schwellkörper ran? Also es ist plötzlich einfach ganz viel Verständnis da, ne? Dass es da mehr Berührung braucht und mehr Aktivierung, um dann wirklich auch diese Schwellkörper zum Schwellen zu bringen.
Am Plüschmodell Fingertechniken lernen, um Frauen glücklicher zu machen. Moraya Kraft, die bietet solche Kurse in der Nähe von Lübeck an für heterosexuelle Männer.
Die nennen sich Handwerkerkurse und dann gibt es für Frauen aber auch noch die Handarbeitsabende. Da geht es dann darum, wie Frauen Männer glücklicher machen können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Er ist Blogger, Buchhändler und Transboy. So nennt er sich selber, Transboy Linus Giese.
Er ist Anfang 30 Jahre alt und ich habe ihn im Februar in Eine Stunde Liebe begrüßt.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Linus, du hast auf deinem Blog buzzaldrins.de eine Ecke, eine Sparte, in der du seit einem Jahr auf das Leben als Transmann eingehst. Ne? Mhm. Aber noch viel länger gibt es da bei dir auf dem Blog Literaturbesprechungen.
Ja.
Jahrelang hast du zum Beispiel Schriftstellerinnen und Schriftsteller befragt. Liegt ja als Buchhändler ziemlich nahe so. Und da gibt es immer die 5-Fragen-Interviews. Mhm. Und in Anlehnung daran will ich auch 5 Fragen so durchgehen, so im Stil deines Fragebogens.
Okay, ich bin bereit.
Warum willst du öffentlich als Transmann von deiner Erfahrung berichten? Jetzt zum Beispiel Blog, Twitter und auch jetzt hier in der Sendung.
Weil ich mir, glaube ich, mit 16, 17 gewünscht hätte, dass es so jemanden gibt, wie ich das jetzt vielleicht für andere sein kann. Und
jetzt bist du 33?
Jetzt bin ich 33. Mhm. Und weil es, glaube ich, wichtig ist, Vorbilder zu haben und Menschen, die vielleicht irgendwie in den Medien repräsentiert werden und die etwas Ähnliches durchmachen wie man selbst gerade. Und mir hat letztens jemand geschrieben, er hat beim Friseur ein Foto von mir gezeigt und gesagt, so einen Haarschnitt möchte er. Und das war sein erster Friseurbesuch als Transmann quasi. Und sowas möchte ich gerne für andere Menschen sein.
Das sind ja schon Fans.
Ja, manchmal schon.
So, Frage Nummer 2. Gibt es einen Transmenschen, der oder die dich auf deinem Weg bisher besonders inspiriert hat?
Es gibt den Schriftsteller Ayo Tillet Wright, der hat vor einem Jahr im Surkamp Verlag sein Buch Darling Days veröffentlicht. Und das hat mir, glaube ich, so auf meinen ersten Schritten beim Coming Out sehr geholfen.
Warum?
Weil das für ihn so ganz unproblematisch war. Also er wurde da sehr unterstützt von seinen Eltern und hat dann auch nochmal so experimentiert. Also hat am Anfang gesagt, er ist ein Junge. Später hat er dann nochmal gesagt, er weiß es nicht ganz genau. Und das hat mir einfach so Mut gegeben, dass ich mich auch einfach in mich reinfühlen darf und gucken, was da ist und wer ich sein möchte.
Ich weiche mal kurz von den 5 Fragen aus. Hast du das Gefühl, es ist oft so ein Schwarz-Weiß sonst immer?
Ja.
Dass man sich so klar entscheiden und positionieren soll.
Man muss sich klar sicher sein. Und das fand ich irgendwie beruhigend, dass man sich nicht immer sicher sein muss.
Jetzt wieder zu deinem Fragebogen. Ja. Wann und wo schreibst oder erzählst du von deinen Erfahrungen am liebsten?
Ich habe lange gerne auf Twitter von meinen Erfahrungen erzählt. Das ist aber im Moment irgendwie nicht mehr so ein schöner Ort für mich, weil es eben auch viele negative Reaktionen gibt.
Über die Hasskommentare sprechen wir genau. Nachher nochmal ausführlich, ja.
Gerne erzähle ich vor allen Dingen auch im Buchladen tatsächlich, weil das so ein Ort ist, wo man eben Menschen ganz außerhalb der eigenen Blase begegnet. Und die auch interessiert sind an dem Thema. Und da freue ich mich immer, mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Also in Berlin kommen in den Buchladen dann Menschen, die dann nochmal fragen und sagen, wie ist das eigentlich?
Ja, also vor kurzem ist eine Frau gekommen, die einen Ratgeber für Transmänner bestellt hat. Und dann habe ich gefragt, warum tut sie das? Und dann hat sie erzählt, dass sie Sozialarbeiterin ist und einen 16-jährigen Jungen betreut, der trans ist. Und dann sind wir gleich so ins Gespräch gekommen, was gibt es für Anlaufstellen in Berlin? Und dann habe ich meine Telefonnummer gegeben, falls er Fragen hat. Und das sind immer so, da habe ich das Gefühl, das hat immer gleich irgendwie Auswirkung.
Jetzt eine Frage, die übernehme ich mal ganz aus deinem Fragebogen. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Oder du kannst auch meinetwegen ausweichen auf einen interessanten Artikel.
Nee, das kann ich tatsächlich sagen, weil ich habe es irgendwie vor einer Stunde, bevor ich losgefahren bin, gerade fertig gelesen. Und zwar das neue Buch von Sarah Kuttner, Kurt. Es erscheint, glaube ich, jetzt erst im März, aber ich habe es jetzt innerhalb von 24 Stunden durchgelesen und bin sehr begeistert.
Okay. Was würdest du einem, in Klammern mal gesetzt, muss ja nicht immer jung sein, einem vielleicht frisch dazu gekommenen Transmenschen raten?
Bei sich selbst zu bleiben, sich nicht verunsichern zu lassen und sich auch schnell Hilfe zu suchen. Also gerade in Berlin gibt es ganz viele tolle Beratungsstellen oder auch Gruppen, weil ich glaube, es ist auch immer wichtig, mit anderen Transmenschen zu sprechen.
Übrigens, es hat sich was getan seit meinem Gespräch mit Linus Giese. Er hat seinen Namen jetzt auch offiziell in seinem Personalausweis stehen.
Mehr von Linus, von seiner körperlichen Anpassung, von seinen Aktivitäten, von seinem Leben hört ihr in der Sendung aus dem Februar. Findet ihr noch auf deutschlandfunknova.de.
Ex-Beziehungen, die prägen uns, bewusst oder unbewusst. Vielleicht sind da ja Verletzungen oder aber auch gute Erinnerungen.
Was hat eine Trennung, eine Ex-Beziehung mit euch gemacht? Was habt ihr vielleicht daraus gelernt? Ich habe in Köln Leute gefragt, wie euch der oder die Ex doch geprägt hat.
Ich würde ja behaupten, dass man immer ein bisschen geprägt ist. Also im positiven Sinne hat man vielleicht was sich abgeschaut und sei es nur ein schönes neues Rezept für Rühreier. Und im schlimmsten Falle sieht man vielleicht dann, wenn man einen neuen Partner sucht oder datet, irgendwie Gespenster, rote Flaggen, wo vielleicht gar keine sind, weil man vorsichtig geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Zum einen natürlich irgendwie Interessen, die andere Person hatte, die wir irgendwie geteilt haben. Zum anderen Interessen, die wir irgendwie geteilt haben, wo dann aber die Trennung wirklich unangenehm war und wo ich dann aufgehört habe, bestimmte Hobbys quasi zu machen, um dem anderen oder der anderen das Feld zu überlassen.
Ja, die Ex liegt schon so weit zurück, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also eher nicht so.
Im Idealfall hat man vielleicht was gelernt aus der letzten Beziehung, vielleicht auch über sich selber. Wie sieht das dann aber bei neuen Dates aus? Schanle, ich muss zugeben, ich vergleiche dann schon, was wäre jetzt mit der Person in der Situation. Wie ist es bei dir? Vergleichst du einen neuen Partner mit dem Ex?
Ich finde schon, ich finde vor allen Dingen, wenn es um so Hobbys und Aktivitäten geht. Wenn der eine gerne ins Kino gegangen ist mit einem und man liebte das und der andere das nicht so gerne macht.
Im Urlaub finde ich auch, oder das Urlaub würde jetzt komplett anders laufen mit der Person.
So, und dann denkt man manchmal, das war ja schon schön mit der anderen Person. Aber gut, man hat ja jetzt auch einen neuen Partner an der Seite oder eine Partnerin oder ja, und da gibt es dann Neues Schönes. Das muss man ja dann auch sagen.
Wie ist das? Vergleicht ihr die oder den Ex mit neuen Menschen in eurem Leben? Wo und wie vielleicht vergleicht ihr?
Nein, tut man nicht. Absolut nicht.
Man tut's. Man vergleicht einfach. Es war mal früher besser oder da war anders, sagt man schon.
Oft. Unter anderem im Bett, ehrlich gesagt. Aber auch privat, also je nachdem, was für Gespräche dann geführt werden können. Vielleicht nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, es ist normal, das ist immer so. Ja.
Boah, eigentlich nicht, nee. Ich sitze jetzt nicht mit meiner Freundin am Küchentisch und denke so, boah, ja, das ist ganz anders als bei meiner. Nö. Überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass man sich verändert hat. So.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist halt spannend, ob ich merke, okay, ich habe mir da jemanden gesucht, der funktioniert genauso und ich reagiere nach alten Mustern und fahre das gerade selber gegen die Wand. Oder, oh, das läuft ganz anders, das läuft viel besser. Liegt es an mir, liegt das tatsächlich am Gegenüber? Habe ich mich da entwickelt oder habe ich nur Glück gehabt?
Der Ex-Faktor, auch ein Thema in einer Stunde Liebe in den letzten Monaten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Das Hin und Her um den Paragraph 219a, dem Werbeverbot für Abtreibung, scheint auf Regierungsebene beendet zu sein. Also die Große Koalition hat den Paragraphen erweitert, sich auf einen Kompromiss geeinigt.
Und der sieht so aus, Ärztinnen und Ärzte, die sollen auf ihrer Internetseite angeben dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Weitere Informationen bleiben aber weiter verboten. Stattdessen sollen die Ärztinnen und Ärzte auf offizielle Seiten im Netz verlinken, die weitere Informationen bereitstellen, zum Beispiel die Bundesärztekammer.
Ich habe nochmal mit der Gießener Ärztin Christina Hähnel gesprochen, die ja diese ganze Debatte ins Rollen gebracht hat. Und ich habe sie gefragt, was sie denn an diesem Kompromiss der Großen Koalition stört.
Ja, der Paragraph 219a, der uns Ärzte und Ärztinnen ja als potenzielle Verbrecherinnen hinstellt, wenn wir unserem Auftrag, Patientinnen zu informieren, nachkommen, der bleibt bestehen. Und meine Homepage bleibt weiter strafbar, weil der kleine Fortschritt, der drin hängt in diesem sogenannten Kompromiss, ist ja, dass jetzt Ärzte und Ärztinnen sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen, mit ihren eigenen Worten. Aber sie dürfen darüber hinaus mit ihren eigenen Worten gar nichts sagen, nämlich keine Informationen geben, wie sie die Abbrüche machen, welche Methoden sie anwenden, welche Narkoseform und so weiter. Und das ist alles weiterhin nicht erlaubt, sodass mein Gang zum Bundesverfassungsgericht völlig unbeeinflusst ist.
Mhm. Sie erwähnen es im Grunde schon, dass Ärztinnen und Ärzte da sehr verschiedene Dinge anbieten, was das Thema Schwangerschaftsabbruch angeht. Oder warum ist es vielleicht notwendig, da individuell zu informieren?
Ja, ich frage auch gerne noch andersrum. Warum soll es denn ausgerechnet da verboten sein, wo das für Frauen so sehr wichtig ist? Ja, wirklich zu wissen, was sind die Risiken, die Komplikationen, wie handelt diese Ärztin, hat die Erfahrung, alle diese Fragen. Warum ausgerechnet beim Schwangerschaftsabbruch das Ärzten verboten ist, darüber zu sprechen? Ich kann das für jeden anderen Eingriff, darf ich alles ins Netz schreiben. Ja. Mhm. Und beim Abbruch wird mir der Mund verboten. Das ist staatliche Zensur, wenn ich dann auf Stellen hinweisen soll, die dann erklären, wie ein Abbruch gemacht wird. Das ist doch völlig absurd.
Das ist eben in diesem Kompromiss ist vorgesehen, dass Sie sagen dürfen, ja, ich biete das an. Und dann müssten Sie auf Ihrer Internetseite dann einen Link setzen, genau, zu einer offiziellen Behörde, zu einer Beratungsstelle oder der Ärztekammer. Ja. Genau. Ist das kein guter Kompromiss, so wie Justizministerin Katharina Barley es sagt? Warum reicht das nicht?
Es ist nach wie vor staatliche Zensur und nach wie vor werden Ärzte und Ärztinnen kriminalisiert, wenn sie das tun, was ich gemacht habe, nämlich sachlich informieren und den Frauen diese Informationen zeitnah übers Internet zu geben.
Wir haben in der Sendung auch die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrechte für alle, Alexandra Maria Lindner, gehört. Sie betont, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen von neutralen Stellen, also eben von einer offiziellen Behörde, das sei aus ihrer Sicht akzeptabel, aber eben nicht auf Internetseiten von Ärztinnen und Ärzten, sowie eben auf ihrer Seite. Das sei Werbung, denn mit dem Abbruch würde ja Geld verdient werden. Das ist ein wiederkehrendes Argument und das ist das, was auch in Paragraph 219a ja drinsteht. Was entgegnen Sie dem?
Genau, da haben Sie genau die Herkunft des Paragraphen, dass diejenigen Fachleute, die sachlich informieren, als Werber hingestellt werden und dass sie damit ein Vermögen verdienen würden, was ja alles nicht stimmt, und dann verurteilt werden. Genau da kommt der Paragraph nämlich her und sie hat das sehr schön nochmal formuliert, die Frau Lindner. Und das haben wir nicht gemacht. Wir informieren. Und zu glauben, eine Frau würde sich wegen Werbung zum Abbruch entscheiden, das ist so eine frauenentwürdigende Sichtweise. Das kann ich gar nicht denken, sowas. Und wir haben ja außerdem unsere Berufsordnung, die verbietet sowieso Werbung. Ja, die unterscheidet ganz klar zwischen Werbung und Information. Und Werbung ist uns sowieso verboten und keine von uns, die ihre Patientin informieren möchte. Ja. Würde auf die Idee kommen zu werben und ich in meiner Praxis, wo ich wöchentlich Frauen wegschicken muss, weil ich sie nicht behandeln kann, ja, weil ich völlig überlaufen bin, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, auch noch irgendwie Werbung zu machen. Das ist ja völliger Quatsch. Ja. Ja.
Gerade dieser Punkt, der auch der Kern von Paragraph 219a ist, also Informationen von Ärztinnen und Ärzten zu Schwangerschaftsabbrüchen, seien mit Werbung gleichzusetzen. Was für ein Frauenbild zeigt dieses Argument?
Dass Frauen nicht als mündige Bürgerinnen gesehen werden. Die Richterin sagte ja sogar, die sind hormonell gestört, die muss man vor sich selber schützen. Ja, da muss ich ja jede schwangere und stillende Frau, der muss ich einen Vormund geben. Ja, die darf dann auch nicht mehr wählen gehen, bitte. Ja.
Welche also, Richterin meinen Sie?
Die Richterin am Amtsgericht, die mich verurteilt hat im November 2017, sagte das in der Urteilsbegründung. Ja. Und dieses Frauenbild, das ist so reaktionär und das ist so frauenfeindlich und Frauen sind die Hälfte der Menschheit, ja, die sind Bürgerinnen, die haben seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht und da dürfen sie auch bitte lesen und schreiben.
Christina Hähnel will weiter vor Gericht dafür kämpfen, dass Paragraph 219a gestrichen wird, ganz gestrichen wird.
Und sie ist damit nicht alleine. Grüne, Linke und die FDP, die wollen auch die Debatte um Paragraph 219a offenbar nochmal aufrollen und Aktivistinnen, die planen deutschlandweit einen Aktionstag am 21. September, also wir werden in einer Stunde bestimmt wieder darüber berichten. We'll be right back.
Sie ist eine feministische Comiczeichnerin, die Schwedin Liv Strömquist, und sie hat ein neues Buch rausgebracht, I'm Every Woman. Da geht es um Frauen der Geschichte, die mehr oder weniger im Schatten ihrer berühmten Männer stehen.
Wir sind so daran gewöhnt, die Geschichten von Picasso, Einstein, Josef Stalin und anderen berühmten Wissenschaftlern, Künstlern und Politikern zu hören.
Und Liv macht jetzt Folgendes. Sie erzählt die Geschichte der Freundinnen und Frauen dieser Männer, und es gibt auch kleine Comics zu anderen feministischen Themen in ihrem neuen Buch.
Und in einem dieser Comics, da geht es um das Thema Gleichstellung. Da zeigt sich Liv ziemlich kritisch, und ich wollte von ihr wissen, warum bist du denn gegen die Gleichstellung von Mann und Frau?
I think that it's very much the wrong path of feminism to just say that if we have 50% women in every place, then we don't need to change anything else in the world. I think that's absolutely not the point of feminism.
Ich glaube, es ist ein falscher Weg im Feminismus zu sagen, wenn wir 50% Frauen in allen Bereichen haben, dann müssen wir nichts ändern mehr in dieser Welt. Ich glaube, darum geht es nicht im Feminismus. Für mich ist Feminismus eine viel tiefergehende Kritik an unserer Gesellschaft. Wenn wir 50% Frauen als Gefängniswärterinnen haben, wenn wir 50% Frauen in der Armee haben oder 50% der großen Banken Frauen gehören und die dann Vorteile aus dem Ersparten kleiner Leute haben, das verändert nichts an der Gesellschaft und es ändert auch nicht die Machtstrukturen. Für mich geht es im Feminismus auch um Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft oder auch um Haltung in der Klimaschutzkrise. Für mich ist es nicht feministisch zu sagen, go girl, zu einer Politikerin wie Margaret Thatcher. Also für mich muss die Kritik umfassender sein.
I don't want to just say go girl to Margaret Thatcher. So for me the critique has to be much more profound.
Und warum jetzt ein Comic mit Frauen, die im Schatten ihrer Männer standen? Frauen wie Jenny Marx oder Priscilla Presley? Weil beim Lesen, da fragt man sich schon, warum haben sich Frauen das angetan? Also manche Frauen waren vielleicht Opfer der Gesellschaftsnorm ihrer Zeit, wie Milena Maric, die Physikerin, die mit Albert Einstein verheiratet war. Aber Yoko Ono war ja eine eigenständige Künstlerin, bevor sie den Beatle John Lennon kennengelernt hat.
I would say that Yoko Ono, she's the last example of the book, and actually I think that example is showing another possible path.
Für mich ist gerade Yoko Ono ein anderes Beispiel. Sie ist am Ende im Buch. Und Yoko Ono steht dafür, dass ein anderer Weg möglich ist. Sie hatte ihre eigene Karriere als Künstlerin. Und als sie sich in der Beziehung mit John Lennon unterdrückt und unglücklich gefühlt hat, sagt sie ihm, dass sie nicht mit ihm leben möchte. Sie weigert sich komplett, die Rolle der Ehefrau zu spielen. Ich finde, sie ist ein positives Beispiel. Und ich habe noch einen anderen Comic im Buch über eine Anarchistin, Voltairine de Cleyre. Sie hat sehr kritisch über die Ehe geschrieben, vor 150 Jahren. Sie fand, die Ehe ist ein Gefängnis für Frauen. Aber viele der anderen Frauen im Buch, die sind in Beziehungen, in denen sie unterdrückt werden. Und das fragen wir uns doch oft. Warum bleiben wir in solchen Beziehungen?
But a lot of the other women, they are in very oppressive relationships. And I mean, that's a question we ask ourselves often, why women stay in these kinds of relationships.
Du zählst auch die unsäglichsten Lover der Weltgeschichte am Anfang auf, darunter Karl Marx, die Maler Edvard Munch, Pablo Picasso und Jackson Pollock. Also kritisch könnte man ja sagen, Frauen, die für Männer ihre Karriere, ihr Schaffen aufgeben, sind ja selbst schuld, wenn sie sich dann so abhängig machen wie die Frau von Stalin, Nadja Aliljowa, Stalina oder Priscilla Presley.
It's a very, very difficult process to break up.
Es ist ein sehr schwerer Prozess, sich zu trennen, und viele dieser Frauen haben gar keine Macht, wie Priscilla Presley. Sie war gerade mal 14 Jahre alt, als Elvis sie zu sich nach Graceland gebracht hat. Und er hat sie dort hinter verschlossenen Türen gehalten. Er entscheidet, was sie anziehen soll und alles. Also ich denke, die Umstände waren für viele dieser Frauen sehr schwer.
So I think that the circumstances for a lot of these women have been very, very bad.
Du zeichnest Frauen aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Zeiten und doch opfern sich die meisten für ihre Beziehung auf. Also woher kommt diese Gemeinsamkeit?
A lot of the ideology that surrounds love can be quite bad for women, actually, because we are taught from a very young age that we should sacrifice ourselves for love.
Viel von der Ideologie, die die Liebe umgibt, kann schlecht für uns sein. Uns wird sehr früh beigebracht, dass wir uns aufopfern sollen für die Liebe. Zusammenbleiben sei das Wichtigste und noch mehr dieser romantischen Klischees. Und ich denke, Frauen sind mehr erzogen als Männer. Kleine Jungs sollen sich mit dem Weltall, der Wissenschaft oder großen Zielen beschäftigen, während Mädchen dazu erzogen erzogen werden, obsessiv sich Beziehungen zu widmen. Und sie sollen ihren Wert und ihr Selbstbewusstsein daraus ziehen, ob sie eine gute Freundin oder Mutter sind oder ob sie überhaupt einen Freund oder Mann haben. Ich habe verschiedene Statistiken dazu gelesen, die sagen, Frauen fühlen sich weniger wert, wenn sie keinen Freund haben. Und umgekehrt ist es nicht so. Männer ohne Freundin werden weniger stigmatisiert. Wir leben immer noch mit diesen Werten, dass die wichtigste Aufgabe für eine Frau nicht ihre persönlichen Ziele zu erreichen ist, sondern dass sie romantisch verbunden ist zu einem Mann.
We still live with these values that the most important role in life for a woman is not to achieve some personal goal, but it is to be in fact linked romantically to a man.
Liv Strömquist, Comiczeichnerin aus Schweden.
Das ganze Interview mit Liv könnt ihr noch hören in voller Länge auf deutschlandfunknova.de.
Oder abonniert uns direkt, zum Beispiel auf Spotify, iTunes oder der ARD Audiothek App oder aber auch auf der Deutschlandfunk Audiothek App.
Wir von Eine Stunde Liebe wünschen euch frohe Ostern.
Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.